herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört? Deinem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Los geht's mit der Elektrofliegerei, denn China hat das erste Elektroflugzeug abheben lassen. Auf dem Automarkt mischt China ja schon ordentlich mit und am 29. Dezember hat die RX-4E, das erste vollelektrische Kleinflugzeug aus China, die Musterzulassung der chinesischen Luftfahrtbehörde CAAC erhalten. Und damit kann das Flugzeug nun in die Serienproduktion gehen. Schon 2019 hat die RX-4E ihren Jungfernflug absolviert, aber bis zur offiziellen Zulassung dauerte es ganze 5 Jahre. Entwickelt wurde das viersitzige Elektroflugzeug von der Liaoning General Aviation Academy in Zusammenarbeit mit der Shenyang Aerospace University. Das Ziel, die regionale Kurzstreckenmobilität verbessern, besonders in abgelegenen Gegenden und Ländern mit schwacher Infrastruktur. Doch das ist nicht alles. Das Flugzeug soll vielseitig einsetzbar sein, zum Beispiel für die Pilotenausbildung, Rundflüge, Vermessungsflüge und in Zukunft sogar mit Wasser- und Schneekufen für den wasserstoffbetriebenen Antrieb. Ja, was ist da genau drin in dem Flieger? Die RX-4E ist ein Hochdecker mit Frontpropeller und festem Fahrwerk. Das Flugzeug bringt 952 Kilo Leergewicht auf die Waage und besteht zu 77% aus Kohlefaserverbundwerkstoffen und kann bis zu 1,5 Stunden in der Luft bleiben, bei einer Reichweite von rund 300 Kilometern und einer Reisegeschwindigkeit von 220 km/h. Angetrieben wird es von einer 50 Kilowattstunden Lithium-Batterie, die eine Spitzenleistung von 140 kW liefert, beziehungsweise der Elektromotor natürlich, nicht die Batterie. Für den Start braucht das Flugzeug 380 Meter Piste, also perfekt für kleine Flugplätze. Bleibt also abzuwarten, ob dieser Flieger auch nach Europa kommt und wie da die Zulassung damit umgeht. Weiter von einem Kunststoffflugzeug zum nächsten. Tecnam hat einen neuen Vertriebspartner in Deutschland und Österreich. Der italienische Flugzeughersteller hat einen neuen Vertriebspartner ernannt und das ist die GM Aviation aus Koblenz und die übernimmt den Verkauf und auch den Kundendienst der beliebten Flugzeuge. Für viele Tecnam-Besitzer war es im November 2023 schon eine offene Frage, wer kümmert sich nun um Service, Ersatzteile und Vertrieb, da der bisherige Partner Intellisano Aviation die Vertretung überraschend aufgegeben hat, aus persönlichen Gründen, wie es damals hieß. Jetzt gibt es jemanden mit GM Aviation wieder, den Tecnam-Kunden anschreiben können. Tecnam hat sich für GM Aviation aufgrund des exzellenten Rufs im Bereich Wartung von Flugzeugen bis 5,7 Tonnen und besondere im Bereich der Gabenavionik entschieden. Und für GM Aviation ist das natürlich eine große Möglichkeit. Der Vertriebsleiter Jan-Niklas Kran sagt, wir sind stolz, Tecnam in Deutschland und Österreich zu vertreten und freuen uns auf das Jahr 2025, denn es wird ein Jahr voller Möglichkeiten. Ja, also wenn ihr eine Tecnam habt oder euch für eine interessiert, GM Aviation in Koblenz, das ist euer Ansprechpartner.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
So, jetzt etwas, was durchaus auch kritisiert werden kann. Es gab einen spektakulären Kunstflug über der Streif. Die legendäre Streif in Kitzbühel ist normalerweise für Skirennfahrer vorbehalten. Aber jetzt hat sie auch einen Kunstflugpilot bezwungen. Dario Costa, bekannt aus den Red Bull Airways, hat mit seiner Zivco Edge 540 die berühmte Abfahrt aus der Luft gemeistert mit 350 km/h. Die Streif gilt als eine der anspruchsvollsten Abfahrten im Skisport mit Sprüngen, steilen Passagen und einer maximalen Neigung von 85%. Doch Costa ließ sich nicht abschrecken. Er flog die insgesamt 3312 Meter lange Strecke ab und musste dabei seine Maschine millimetergenau steuern. Er durfte seinen Renner nicht über 12G ziehen, aber war teilweise nah dran. Der Super-G-Weltmeister Daron Ralves hat das Ganze verfolgt und meinte, das war unglaublich präzise und dynamisch. Eine absolute Meisterleistung. Costa, könntet ihr können? Denn er war derjenige, der damals diesen bekannten Tunneldurchflug in der Türkei gemacht hat, von dem ich euch damals auch berichtet habe. Ja, was denkst du, eine verrückte Aktion oder beeindruckende Ingenieurskunst? Bei uns im Privatpiloten-Lounge WhatsApp-Channel wurde dies heiß diskutiert, ob sowas der Flugsicherheit bzw. dem Ansehen der Luftfahrt an sich abträglich ist oder nicht. Die einen meinen, dass wir uns möglichst mit allem, was wir tun, darum kümmern sollten, dass die Luftfahrt ein seriöses und durch und durch sicherheitsbewusstes Auftreten hat und die anderen argumentieren, dass die schon immer Teil der Luftfahrt war, Grenzen zu überschreiten oder diese zumindest zu verschieben. Gleichzeitig sollte jedem klar sein, dass dies absolute Flugprofis sind, die das da machen und die sich monatelang darauf vorbereiten. Und von uns würde ja auch keiner auf die Idee kommen, nur weil er Auto fahren kann, jetzt mit dem Formel-1-Auto mit 200 durch Monaco zu fahren. Also es gibt für und wider. Eure Meinung wird uns interessieren. Schreibt gerne an feedback@privatpilotenlounge oder schreibt uns einfach auf Insta oder Facebook. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Und schon wieder ein Flugplatz, der gerettet werden muss. Diesmal geht es um Salzgitter-Dritte, Echo Delta Victor Sierra. Der könnte bald Geschichte sein, denn der Stahlkonzern Salzgitter AG hat den Pachtvertrag für das Gelände zum 31. Dezember 2025 gekündigt und damit droht dem Flugplatz nach über 70 Jahren Betrieb das endgültige Aus. Das ist ein wirklich toller Flugplatz, muss ich sagen. Der liegt mehr oder weniger direkt im Stahlwerk. Also wenn es wirklich so sein sollte, dann überlegt euch da dieses Jahr noch hinzufliegen. Es ist schon spektakulär, da hinzufliegen. Aber natürlich, dadurch, dass es so nah an der Salzgitter AG liegt, ist natürlich dieser Platz sehr begehrt von der Salzgitter AG. Salzgitter ist natürlich nicht der erste Flugplatz, der um seine Zukunft kämpfen muss. Im Oktober war es Schwarzheide, der durch die Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg geschlossen wurde. Auch Föhr haben wir schon besprochen, Magdeburg. Es geht also immer weiter und weiter. Eine Petition soll die Schließung verhindern. Der Motorflug Salzgitter, der den Platz betreibt, setzt sich nun aktiv für den Erhalt ein und hat eine Petition gestartet. In dem Statement appelliert der Verein an die Öffentlichkeit. Damit würde die Stadt Salzgitter einen wichtigen Bestandteil der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur unwiederbringlich verlieren. Wir bitten Sie freundlichst, sich mit uns dafür einzusetzen, dass der Verkehrslandeplatz Salzgitter-Dritte erhalten bleibt. Also nehmt gerne an der Petition teil, wenn euch es wichtig ist, dass Flugplätze in Deutschland gerettet werden. Denkt daran, eurer könnte der nächste sein. Dann ein weniger schönes Thema. Und zwar hat sich das Fliegermagazin mal um den Luftraum in Berlin gekümmert. Der Luftraum Charlie rund um den Flughafen Berlin-Brandenburg bleibt ein heißes Thema. Und die Zahlen sind alles andere als erfreulich. Denn trotz Anpassung der Luftraumstruktur stieg die Zahl der Luftraumverletzungen 2024 sogar noch an. Bereits im April 2024 wurde der Luftraum Charlie westlich und östlich der BER-Landebahn auf 1000 Fuß abgesenkt. Grund dafür waren die zahlreichen gefährlichen Annäherungen zwischen VFR und IFR-Verkehr. Besonders betroffen sind die umliegenden Flugplätze Saarmund, Schönhagen und Strausberg. Doch die Hoffnung auf weniger Luftraumverletzungen hat sich nicht erfüllt. Das Fliegermagazin hat mal nachgefragt und die Zahl der Verstöße stieg von 86 sogar auf 89 in 2024. Die Statistik zeigt, dass 50% der Verstöße auf das Konto von Eco-Klasse-Flugzeugen geht, 17% betreffen Ultraleichtflugzeuge und der Rest verteilt sich auf andere Luftfahrzeugklassen. Bemerkenswert ist, die meisten Verstöße werden von lokal stationierten Flugzeugen verursacht, also nicht von irgendwelchen Touristen, die sich da verirrt haben. Das einzig Gute ist, dass durch die Absenkung des Luftraums Charlie ein größerer Puffer zu dem Linienverkehr entstanden ist und die Fluglotsen dadurch schneller eingreifen konnten und IFA-Flüge rechtzeitig umlenken konnten. Also ist natürlich schon eine krasse Geschichte. Wenn wir wollen, dass wir uns frei in Lufträumen bewegen dürfen, dann müssen wir die auch entsprechend einhalten. Von daher bin ich gespannt, wie es da in Berlin weitergeht. Ansonsten werden die da noch zu anderen Methoden greifen und das ist, glaube ich, in keinerlei Interesse. Und wo wir gerade vom Fliegermagazin reden, möchte ich euch auf eine neue Podcast-Serie von den Kollegen aufmerksam machen. Viele wissen das von euch, dass das Fliegermagazin auch einen Podcast hat. Häufig sind es Interviews, die auf der Aero gedreht wurden. Aber sie haben jetzt eine neue Reihe gestartet und die nennt sich Safety Talk. Hier berichten Piloten über Vor- und Unfälle, die ihnen passieren. Es ist ganz spannend. In der ersten Folge ging es um eine Landung einer Robin, die ganz schön schief gegangen ist. Hört da gerne mal rein. Das Fliegermagazin fragt auch nach weiteren Leuten, die sich bereit erklären, dort ihre Fliegergeschichten kundzutun. Jeder, der sich da melden möchte, kann an redaktion@fliegermagazin.de schreiben. Wir haben das auch schon mal versucht, auch hier in diesem Format von Hast du schon gehört? Leider war da das Feedback nicht so groß. Von daher, ich bin der Meinung, dass man solche Formate unbedingt teilen sollte. Deswegen, wir sehen das Fliegermagazin eh nicht als Konkurrent, sondern eher als Ergänzung zu uns. Und von daher kann ich euch nur empfehlen, hört da mal rein. Meldet euch auch gerne bei redaktion@fliegermagazin.de oder auch bei uns. Wir sind auch gerne gewillt, eure Stories über brenzlige Flüge oder Sachen, wo ihr draus gelernt habt, hier mit allen anderen Piloten zu teilen, sodass wir alle sicherer fliegen. Unsere Stories oder eure Stories für uns könnt ihr uns natürlich natürlich an feedback@privatpilotenlounge.de schreiben.
Moin, hallo, herzlich willkommen. Wir setzen heute unsere Reihe deutscher Flugzeugkonstrukteure fort. Wir sprechen heute über Claude Dornier. Klingt der Name bekannt? Das sollte er, denn er hat unter anderem die Luftfahrtgeschichte definitiv mitgeprägt, so wie zum Beispiel Hugo Junkers und viele andere auch. Denn auch ohne ihn sehe die Luftfahrtgeschichte definitiv anders aus. Aber wer war denn überhaupt Claude Dornier? Claude Honoré Désiré Dornier. Allein der Name klingt schon irgendwie nach einer Legende. Geboren wurde er am 14. Mai 1884 in Kempten im Allgäu, aber die Familie hatte französische Wurzeln. Das erklärt natürlich auch den charmant klingenden Namen. Und ja, die Luftfahrt hat ihn nicht von Anfang an beschäftigt. Zunächst studierte er Maschinenbau in München, wo er sich schon früh als Tüftler und Denker zeigte. So wie auch bei Hugo Junkers. Alle haben irgendwie mit dem Maschinenbau angefangen, sich mit Thermodynamik auseinandergesetzt und die Luftfahrt kam dann erst im zweiten Schritt. Nachdem er sein Studium 1907 abgeschlossen hatte, fing Claude Dornier als Ingenieur an, und zwar bei niemand Geringerem als der Zeppelin GmbH in Friedrichshafen. Zu dieser Zeit waren Luftschiffe der letzte Schrei und Dornier war mittendrin. Graf Zeppelin selbst erkannte schnell, dass der junge Ingenieur ein besonderes Talent hatte. Dornier war nicht nur ein Visionär, sondern auch ein Mann der Tat. Das war eine Kombi, die in der aufstrebenden Luftfahrt Gold wert war. In den frühen 1910 Jahren begann Claude Dornier sich auf seine eigenen Konstruktionen zu konzentrieren. Sein Fokus lag auf Ganzmetallflugzeugen, ein revolutionärer Ansatz in einer Zeit, in der Flugzeuge, wie wir ja wissen, hauptsächlich aus Holz und Stoff bestanden. Und Dornier war auch überzeugt, wie Hugo Junkers, Metall ist die Zukunft der Luftfahrt. 1917 gründete er seine erste eigene Abteilung unter dem Dach von Zeppelin und hier entstand etwas, das die Luftfahrt bis heute beeinflusst, die Dornier Metallflugzeuge. Seine Philosophie: robuste, langlebige Flugzeuge bauen, die den extremen Anforderungen des Fliegens standhalten. Die 1920er und 30er Jahre, das waren die Ära, in der Dornier mit seinen Entwicklungen die Welt beeindruckte. Eines seiner berühmtesten Flugzeuge ist zweifellos die Dornier DOX. Stellt euch vor, ein gigantisches Flugboot mit 12 Motoren, das 169 Passagiere aufnehmen konnte. Das war in den 1930er Jahren nichts weniger als Science Fiction, nur aber eben real. Und die DOX war das größte Flugzeug ihrer Zeit und ein Prestigeobjekt, das Dornier weltweite Anerkennung einbrachte. Aber nicht nur bei den Riesenflugzeugen hatte er die Nase vorne. Dornier entwickelte auch kleinere Maschinen wie die Dornier Mercur und die Dornier Wal, ein Flugboot, das bei zahlreichen Expeditionen eingesetzt wurde, unter anderem von Amundsen bei seiner Arktiserkundung. Während des Zweiten Weltkriegs baute Dornier ebenfalls Flugzeuge, die vor allem militärisch genutzt wurden. Modelle wie die Dornier DO-17, bekannt als fliegender Bleistift, und die DO-217 waren wichtige Bestandteile der deutschen Luftwaffe. Doch die Kriegsjahre waren auch eine Herausforderung für das Unternehmen, denn nach dem Krieg wurde die deutsche Luftfahrtindustrie praktisch komplett stillgelegt. Und hier zeigt sich Dornier als echter Kämpfer. Nach dem Zweiten Weltkrieg startete er neu unter schwierigsten Bedingungen. 1950 gründete er die Dornier GmbH neu, zunächst in Spanien, später dann in Deutschland. Die Nachkriegszeit brachte Dornier schließlich zurück zu seinen Wurzeln als innovativer Flugzeugbauer. Ein Highlight aus dieser Zeit ist die Dornier DO-27, ein robustes Mehrzweckflugzeug, das sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt wurde. Später folgten weitere Modelle wie die Dornier DO-228, die bis heute in verschiedenen Nischen wie der Küstenüberwachung zum Beispiel eingesetzt wird. Claude Dornier starb am 5. Dezember 1969 in Zug in der Schweiz. Doch sein Lebenswerk, das lebt weiter. Die Marke Dornier ist ein Synonym für Innovation, Qualität und Pioniergeist in der Luftfahrt. Noch heute werden seine Flugzeuge weltweit geschätzt und seine Vision von Ganzmetallflugzeugen hat die Luftfahrttechnik nachhaltig geprägt. Habt ihr ein Lieblingsflugzeug von Dornier? Lasst es uns wissen. Schreibt es uns gerne mal in unsere Instagram-Kommentare rein. Wir würden uns freuen, dann posten wir das gerne mal. Bis dahin, many happy landings und zurück zum Johann.
So, kurz bevor ich diese Sendung aufgenommen habe, kam auch noch was Neues rein. Und zwar hat Rotax ein Service-Bulletin veröffentlicht. Rotax ist ja in letzter Zeit häufiger mal in Gesprächen und natürlich war dann gleich der Aufschrei groß. Oh, ein Service-Bulletin von Rotax. Aber es geht bei dem Service-Bulletin um Rotax 912 IS, 915 IS und 916 IS. Und da geht's um Motor- und Getriebegehäuse. Also weniger um Probleme, die in letzter Zeit häufiger mal in der Diskussion waren. Das waren meistens nicht eingespritzte Systeme. Was ist das Problem? Bei internen Überprüfungen stellte Rotax fest, dass einige Motorblöcke, Getriebegehäuse und Torsionswellen nicht die vorgeschriebene Materialhärte aufweisen. Bislang gab es keine direkten Betriebsprobleme, aber man sollte die Motoren vorsorglich überprüfen. Das neue Service Bulletin SB-912I-017 und so weiter listet konkrete Teile und Seriennummern auf, die überprüft werden sollen. Die Inspektionen sollten erfolgen bei Motoren bis zu 800 Stunden bei der nächsten regulären Wartung oder innerhalb eines Jahres und bei Motoren mit über 800 Stunden innerhalb der nächsten 50 Betriebsstunden oder spätestens innerhalb eines Jahres. Die gute Nachricht, Rotax übernimmt die Kosten für die Überprüfung und eventuelle Bauteilaustausch im Rahmen der Garantiebedingungen und das Programm läuft noch bis zum 31. Januar 2026. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit. Nicht übernommen werden die Kosten für Versand, Einkommensverluste, Motor-Upgrades oder zusätzliche Arbeiten, die nicht direkt mit dem Bulletin zusammenhängen. So, also guckt nach, schaut euch das Bulletin an, ob euer Motor betroffen ist und je nachdem, wie viele Stunden der drauf hat, bei der nächsten Wartung oder in den nächsten 50 Betriebsstunden. So viel diese Woche von Hast du schon gehört? Ich wünsche euch schöne Fliegertage. Es wird ja von Tag zu Tag länger hell und ich wünsche euch many happy landings. Bis bald.
Du willst keine Folge verpassen und sie schon eine Woche vor allen anderen hören? Dann unterstütze uns auf Patreon. Als exklusiver Supporter bekommst du Zugang zu unseren Episoden 7 Tage früher und hilfst uns gleichzeitig, die Privatpiloten-Lounge weiter abheben zu lassen. Schau gerne vorbei auf Patreon und werde Teil unserer Community. Vielen Dank fürs Zuhören und always many happy landings.